Also auch erstmal hier von meiner Seite aus herzlich willkommen an alle, die hier sind, an alle, die zuschauen. Und genau, als Einstieg würde ich euch einfach mal fragen, wisst ihr eigentlich, was für ein Sonntag im Kirchenjahr denn heute ist? Vielleicht hat es euch euer Kalender schon angezeigt, vielleicht wisst ihr es auch. Hebt mal die Hände, wer weiß, was für ein Sonntag im Kirchenjahr wir heute haben. Ja. Also wir haben tatsächlich den Totensonntag, genau. Der letzte Sonntag im Kirchenjahr, bevor es jetzt dann nächste Woche wieder in die heiße Adventszeit geht mit Rush Hour und Hektik bis zum Weihnachtsabend hin. Also ab dem nächsten Sonntag geht es wieder rund quasi. Wir gehen auf Weihnachten zu, auf die Geburt von Jesus. Und vielleicht ganz zum Einstieg ein kurzer Überblick über das Kirchenjahr. Also es beginnt mit der Adventszeit, Weihnachten, dann kommt irgendwann Ostern, Pfingsten. Also es dreht sich alles oder ganz viel eben um das Leben von Jesus, das Wirken, Pfingsten, dann auch die Entstehung der Kirche. Und dieser Totensonntag ist, jetzt wo ich mich auch damit näher beschäftigt habe, schon sowas ein bisschen, was so ein Alleinstellungsmerkmal hat. Jetzt gerade, bevor es in die Adventszeit geht, nochmal sowas Besinnliches, so mal in die Rückschau. Also sonst ist es ja immer so, wir gucken, okay, was hat Jesus gemacht? Was für eine Etappe hat er an das erinnern wir uns? Und dann gucken wir, okay, was hat das jetzt eigentlich mit unserem eigenen Leben zu tun? Und das ist für mich immer alles so was ganz Aktives. Und der Totensonntag, habe ich mir gedacht, das ist auch schon mal was, wo man jetzt, bevor es wieder losgeht, so zurücktreten kann, mal so ein bisschen Distanz aufbauen und schauen kann, okay, worum geht es denn eigentlich? Was ist denn jetzt eigentlich wichtig? Und da komme ich auch schon zur großen Frage. Totensonntag hat das Wort Tod schon drin, für viele vielleicht wirklich was Schweres, was sehr Emotionales, sich über den Tod Gedanken zu machen, mit dem Tod umzugehen. Und deswegen würde ich hier jetzt gerne mal genauer drauf schauen, weil die Frage, die du dir vielleicht auch schon mal in deinem Leben gestellt hast, was kommt denn eigentlich nach dem Tod? Und wenn du dir diese Frage noch nicht gestellt hast, dann lass dir gesagt sein, dass du wahrscheinlich relativ alleine dastehst. Weil die allermeisten Menschen haben sich schon mal überlegt, okay, was kommt eigentlich nach dem Tod? Und wenn du die ganze Weltgeschichte zurückschaust, die ganzen Völker, verschiedenste Religionen, jeder Philosoph, der was auf sich hält, hat sich schon mal gefragt, was kommt eigentlich danach, was ist eigentlich der Sinn, wo kommen wir denn her, wo gehen wir hin? Und diese Frage ist so tief drin in uns als Menschen, dass wir uns tatsächlich genauer damit beschäftigen müssen und die tatsächlich einen Rieseneffekt auf unser Leben hat. Bevor wir jetzt anschauen, was es christlich mit dem Totensonntag zu tun hat, wo er herkommt und was es auch mit dem christlichen Glauben an die Ewigkeit zu tun hat, habe ich mir mal angeschaut, was denken eigentlich momentan, Stand 2017 war die Umfrage, glaube ich, die Deutschen darüber. Wie geht es eigentlich weiter nach dem Tod? Und das Ergebnis hat mich tatsächlich überrascht. Es sind 41%, die glauben, dass danach nichts mehr kommt. Da hatte ich eigentlich fast mittlerweile das Gefühl gehabt, dass der Prozentsatz fast höher sein könnte. 20% der Deutschen glauben, dass die Seele als Teil etwas Größeren nach dem Tod weiterlebt. 15% glauben, man trifft im Jenseits seine Lieben wieder. 8% glauben, die einen kommen in den Himmel, die anderen in die Hölle. Und 7% glauben, man wird in einem anderen Lebewesen wiedergeboren. Den Prozentsatz fand ich jetzt erstaunlich hoch. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass so viele Menschen das glauben hier in Deutschland. Hat wahrscheinlich auch mit dem Einfluss Buddhismus, Hinduismus zu tun, der immer stärker ausgeprägt ist. Und tatsächlich 5% glauben nichts von diesen vorgegebenen Angaben, sondern haben wahrscheinlich nochmal irgendwie eine ganz andere Vorstellung für sich entwickelt, was denn eigentlich danach kommt. Und die restlichen 4%, um auf die 100 zu kommen, haben keine Angabe zu dem Thema gemacht. Jetzt kurz zum Hintergrund. Also wir haben gesehen, die Deutschen haben relativ verschiedene Vorstellungen davon, was denn nach dem Tod überhaupt kommt. Im Christentum haben wir da zum Glück relativ klar vorgegeben, um was es geht. Es gibt in der christlichen Botschaft eben die Vorstellung davon, der Ewigkeit, der Verheißung von Jesus, dass es nach dem Tod weitergeht, dass er mit uns in Ewigkeit Beziehung haben möchte. Und was ich ganz spannend fand, als ich mich mit dem Totensonntag beschäftigt habe, ist, dass es hier zwei Facetten dieses Gedenktag gibt. Also zum einen den Totensonntag, da liegt der Fokus auf dem Totengedenken, also alles, was mit den Emotionen, Abschied, Erinnerung, Trauer und auch die Hoffnung auf ein Zusammensein später in der Ewigkeit nach dem Tod zu tun hat. Und die zweite Facette, stärker betont, der Ewigkeitssonntag. Hier ist ganz klar der Fokus drauf, dass Gott verheißen hat, dass es sowas wie eine Ewigkeit gibt, in der wir mit ihm zusammen sein, dass es eine neue Schöpfung gibt, dass es kommt vieles aus der Offenbarung raus, also dass er eine neue Schöpfung bringen wird, dass es, was wir hier alles auf der Welt erleben, Trauer, Leid, dass das alles irgendwann mal vorbei sein wird und wir tatsächlich alle neu sein werden. Also dass das, was wir jetzt hier auf der Welt, in unserem Leben kennen, irgendwann mal vorbei ist. Und als ich das gelesen habe, fand ich das intuitiv schön, dass hier nicht alles in einen Topf geschmissen wird, sondern dass es die eine Facette gibt, okay, wir sind hier im Leben, wir haben den Fokus auf das Totengedenken, auf das, was uns jetzt hier emotional berührt und den zweiten Fokus auf die Ewigkeit. Und warum ich das so gut finde, habe ich mir dann erstmal auch überlegen müssen, weil ich habe erst gedacht, okay, es gehört ja doch beides irgendwie dazu und das kann man doch eigentlich gar nicht so trennen. Warum ich es trotzdem gut finde, dass es hier nicht alles in einen Topf geschmissen wurde, sondern diese zwei Facetten ist, habe ich mir dann gedacht, es ist einfach dadurch viel klarer, was auch wahrscheinlich jeder von euch kennt, dass in euch so ein bisschen zerrt und was so eine Spannung aufbaut. Also zum einen sind wir hier in der Welt mit Leid, mit Schmerz konfrontiert, auch mit Tod, mit dem wir umgehen müssen, der uns direkt emotional angreift. Und zum anderen haben wir diese Verheißung auf das Ewige, die uns zwar Hoffnung schenkt, aber die uns jetzt nicht direkt emotional anpackt. Also wenn jemand meiner Liebsten stirbt, dann bin ich intuitiv traurig und emotional extrem angerührt. Wenn ich an die Ewigkeit denke, dann löst es bei mir jetzt nicht direkt Freude auf. Klar, das ist ein Hoffnungsanker, aber es hat nicht diese unmittelbare Dimension, die wir sonst zum Beispiel bei Trauer erleben. Und das Ganze unter einen Hut zu bringen, zum einen die Hoffnung auf der einen Seite und der Umgang mit dem Tod, mit Leid, mit Trauer. Das sind zwei Dinge, bei denen wir echt gucken müssen, dass wir nicht auf der einen oder anderen Seite vom Pferd fallen. Also ich habe mir dann überlegt, okay, wie sieht es denn mit dem Umgang mit dem Tod aus? Und habe so zwei Gefahren mal identifiziert, die wir als Menschen sehr gerne oder denen wir gerne auf den Leim gehen. Also entweder ist es doch so, wenn du jetzt tatsächlich Schmerz, Leid erfährst, weil ein geliebter Mensch stirbt, dann ist es so, dass du unmittelbar von deinen Emotionen übermannt wirst und Gefahr läufst, hoffnungslos zu werden und im schlimmsten Fall deinen Glauben zu verlieren. Also jeder, der vielleicht auch schon mal eine Depression hatte, weiß das. Wenn dich diese Gefühle so im Griff haben, dann gibt es vielleicht oft nur noch das und dann fällt es dir richtig schwer, dem was Positives entgegenzustellen und dann läufst du wirklich Gefahr, darin zu versinken. Und die andere Gefahr, jetzt wieder mehr auf die Ewigkeit gemünzt, ist es, dass wenn du deinen Fokus ganz fest auf die Ewigkeit gerichtet hast und Schmerz und Tod hier in der Welt dich gar nicht mehr ins Wanken bringen, weil du genau weißt, Jesus hat gesiegt und das ist alles, worauf es ankommt und du weißt, nach dem Tod gibt es Ewigkeit, ja, dann kommst du bei manchen Menschen vielleicht auch schräg an. Also wenn jetzt was wirklich Schlimmes passiert und du stehst da und denkst, gepriesen sei der Herr, die Ewigkeit, dann denken wahrscheinlich auch die meisten, okay, du bist jetzt völlig von dem Hier und Jetzt entkoppelt und damit haben sie wahrscheinlich sogar recht. Denn wenn du jetzt dein Leben hier nur nach der Ewigkeit lebst, am besten noch irgendwie zurückgezogen und dich von allem, was irgendwie emotional auf dich einprasseln könnte, abkapselst, dann ist es vermutlich so, dass du irgendwas verdrängst. Und in den meisten Fällen ist es dann vielleicht so, dass du eigentlich fürchterliche Angst vor dem Tod hast und das nicht wahrhaben willst und dich deswegen in die andere Ecke flüchtest, dass du dich nur an dieser Ewigkeitsvorstellung festhältst, damit das, was jetzt vielleicht momentan in deinem Leben ist, gar nicht so durchdringen kann. Und wir tendieren, je nachdem, wo wir gerade stehen, was uns gerade beeinflusst, immer zu einem dieser Extreme. Also uns fällt es unfassbar schwer, so einen natürlichen Umgang mit Leid, mit Tod, aber auch mit dieser Hoffnung auf Ewigkeit zu finden. Also mir geht es auf jeden Fall so, darüber wirklich so eine Ruhe zu haben und einfach natürlich das Ganze zulassen zu können, fällt unfassbar schwer. Also wir haben eben auch die Tendenz, Leid zu vermeiden und Schmerz zu vermeiden, und deswegen gucken wir immer, wie wir uns manche Punkte so hindrehen können, dass sie jetzt gerade für uns ganz gut passen. Und das ist natürlich nicht gut und wahrscheinlich auch nicht das, was Gott möchte. Was Gott möchte, ist ein gutes Stichwort als Überleitung, denn ich habe mir jetzt mal angeschaut, welche Bedeutung denn eigentlich für Gott Leben und Tod hat. Denn man könnte ja auch sagen, so ein allmächtiger Gott, der jeden liebt und der genau weiß, was dieser große Plan hinter allem ist, spielt das eigentlich für ihn eine Rolle, ob jetzt jemand stirbt? Gerade wir Christen, die davon ausgehen, dass wir in Ewigkeit Beziehungen mit dem Vater haben, könnte man doch meinen, ja, ob jetzt, was jetzt hier in diesem Leben geschieht, spielt doch gar keine so große Rolle. Vielleicht freut sich Gott sogar darüber, wenn es mit uns hier endlich vorbei ist und er mit uns in Ewigkeit zusammen sein kann. Ich habe jetzt mal zwei Bibelstellen rausgesucht, die zeigen, wie Gott mit dem Thema Tod umgeht, wie er das Thema auch ernst nimmt und wie so ein gesunder Umgang mit diesen beiden Dimensionen ist. Zum einen habe ich in 5. Mose 34, 5 bis 8 rausgesucht. Darauf starb Mose, der Diener des Herrn, dort im Land Moab, wie der Herr es bestimmt hatte. Der Herr selbst begrub ihn in einem Tal bei Bet Peron. Niemand hat je das Grab gefunden. Bei seinem Tod war Mose 120 Jahre alt. Bis zuletzt waren seine Augen klar und seine Lebenskraft ungebrochen. 30 Tage lang hielten die Israeliten in der moabitischen Steppe für ihn die Totenklage. Ich finde diese Stelle so krass, weil wenn ich mir das vorstelle bildlich, wie das lief, Mose war alleine auf diesem Berg und stirbt und Gott kommt selbst dahin, begräbt ihn und niemand anderes ist sonst da. Also das weckt in mir so dieses Gefühl von Intimität. Also Gott ist es nicht egal, dass dieser Mensch hier jetzt aus dem Leben geschieden ist, sondern er nimmt sich die Zeit, geht zu Mose, begräbt ihn. Also es ist so eine Zweisamkeit zwischen den beiden. Also es ist ein richtig ergreifendes Gefühl und nimmt Abschied. Also für Gott scheint hier dieses Ritual, das Begräbnis, sehr wichtig zu sein und es nicht einfach gut zu sein, jetzt hier ist, er ist gestorben, das ist okay und jetzt geht es dann nach dem Tod weiter, sondern dieser Abschied, dieser rituelle Abschied scheint wirklich eine sehr große Bedeutung zu haben und Gott erweist Mose da ja auch wirklich die Ehre, dass er da kommt und ihm das Begräbnis gibt und als zweite Facette auch noch, dass die Israeliten 30 Tage trauern und erst im Anschluss wird dann Josua quasi als neuer Anführer ernannt. Sprich, hier gibt es tatsächlich so eine verordnete Trauerzeit. Also hier ist ganz klar gesagt, okay, 30 Tage lang, Mose ist jetzt gestorben und jetzt wird getrauert. Und das zeigt auch an, dass diese Trauer um jemanden, der hier aus dem Leben scheidet, wirklich extrem wichtig ist und von Gott auch gewollt ist, dass wir uns diese Zeit nehmen, trauern, Gefühle verarbeiten, das nicht wegtrennen und sagen, okay, alles, was später kommt, das ist jetzt wichtiger und wir brauchen doch gar nicht traurig sein. So ist Gott nicht. Also wenn hier jemand stirbt, dann ist es auch extrem wichtig und von Gott gewollt, dass wir da wirklich drum trauern und auch unsere Gefühle Ausdruck verleihen, weil es tatsächlich auch was ist, mit dem ich den Menschen, der gelebt hat, ehre. Also wenn ich um jemanden trauere, dann ist das ja ein Zeichen, dass er jetzt was richtig gemacht hat im Leben, dass er wichtig war, dass er in das Leben von Leuten gesprochen hat. Und deswegen finde ich diese Stelle so wirklich anrührend, weil Gott sich selber drum kümmert und dann tatsächlich auch das gesamte israelitische Volk weint und trauert für 30 Tage lang. Die zweite Stelle zu dem Thema, die ich gefunden habe, steht in Johannes 11, 32 bis 35. Zur Einordnung vom Kontext her, da sind wir jetzt gerade bei der Stelle, wo Lazarus im Sterben liegt und Jesus sich auf den Weg macht und Maria, die Schwester von Lazarus, ihm quasi entgegenkommt. Aber Maria lief dorthin, wo Jesus auf sie wartete. Als sie ihn sah, fiel sie vor ihm nieder und rief: Herr, wenn du da gewesen wärst, würde mein Bruder noch leben. Jesus sah, wie sie und auch die Trauergäste weinten. Da war er tief bewegt und erschüttert. Wo habt ihr ihn bestattet? Fragte er. Sie antworteten: Komm her, wir zeigen es dir. Und auch Jesus kamen die Tränen. Auch hier Jesus als Sohn Gottes, der die Ewigkeit kennt, der vor seiner Geburt beim Vater war, nach seinem Tod wieder dorthin gegangen ist, wird hier mit dem Tod eines geliebten Menschen konfrontiert. Und um vorzugreifen, was ich jetzt nicht vorgelesen habe, er wird ihn tatsächlich kurz danach von den Toten wieder auferwecken. Also er weiß sogar, dass der Tod nicht endgültig ist. Und trotzdem weint er hier. Und warum weint er hier? Weil der Tod nicht immer auf dieser Welt war, sondern erst mit dem Sündenfall in die Welt gekommen ist und er als Mensch betrauert, dass zum einen alle anderen Menschen traurig sind, das geht nicht spurlos an ihm vorbei, auch das ist ihm wichtig, er merkt, er spürt das Leid, er spürt die Zerstörungskraft, die der Tod generell hier in der Welt hat seit dem Sündenfall und all dieser Schmerz kommt dann in ihm hoch und er fängt dann an zu weinen und lässt da quasi seinen Gefühlen auch freien Lauf und zeigt, okay, das ist was, was mir nahe gehen darf. Und das, obwohl er dann direkt danach Lazarus wieder auferweckt, das heißt, hier geht er wirklich ganz feinfühlig mit der Situation um. Also hier ist in dem einen Moment jemand gestorben, das muss betrauert werden, auch wenn kurz danach ein Wunder geschieht und er wieder lebt, ist das eine ganz wichtige Stelle, die zeigt, dass eben auch Jesus in dem Moment der Tod eines Einzelnen und auch der Tod allgemein nicht egal ist. Das sehen wir dann auch später. Also Jesus geht ja nicht später freudig ans Kreuz und ihm ist völlig wurscht, dass er hier Schmerzen leidet, sondern er schwitzt vor seiner Verhaftung Blut. Er sagt, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Also er weiß zwar, was er tut und er kennt den großen Plan, aber es ist trotzdem für ihn, und das lesen wir in der Bibel, ein richtiger Kampf mit und gegen den Tod, den er durchfechten muss, und weil er Gottes Sohn ist, kann er den bestehen und kann ihn gewinnen. Aber auch er muss als Mensch diesen Kampf kämpfen, sich Ängsten stellen und sie überwinden. Und was da meiner Meinung nach ganz deutlich wird, dass in diesem Spannungsfeld Tod und Ewigkeit Jesus in keiner Weise den Tod relativiert, obwohl er um das ewige Reich Gottes weiß. Aber, und das ist auch wichtig, er verliert zu keinem Zeitpunkt die Hoffnung oder kapituliert vor dem Tod. Und jetzt die große Frage, wenn wir sehen, okay, wie Gott und Jesus mit dem Tod umgehen und dass sie das anscheinend ganz natürlich in sich drin haben, wie so ein richtiger Umgang damit vonstatten gehen kann, habe ich mir natürlich die Frage gestellt und ihr stellt sie euch vielleicht auch. Ja, wenn Jesus das kann, gut, das bedeutet aber noch lange nicht, dass ich das auch kann, sondern ich habe meine eigene Prägung, meine eigenen Kämpfe, meine Erfahrungen, meine Verletzungen. Und für mich ist das vielleicht gar nicht so einfach und ich möchte zwar eigentlich gern, aber ich merke, das fällt mir alles andere als leicht. Und auch da finden wir eine Hilfestellung in der Bibel, wie es gehen kann und was uns dabei helfen kann, mit dieser großen Frage, die uns bewegt, tatsächlich gut umzugehen. Und dafür würde ich gerne Hebräer 12, 1 bis 4 lesen. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. Wenn wir uns diese Textstelle anschauen, fragt ihr euch vielleicht direkt, was ist diese Wolke von Zeugen, von der da geredet wird, direkt am Anfang? Was hat es denn damit auf sich? Also vielleicht direkt verstanden, okay, es geht darum, einen Kampf zu kämpfen, die Sünde hinter uns zu lassen. Das habt ihr bestimmt in einem anderen Kontext alles auch schon mal gehört. Aber was ist denn jetzt mit dieser Wolke von Zeugen gemeint, die uns in diesem Kampf unterstützt? Und da müssen wir ein bisschen vorgreifen, denn das ganze Thema dieser Zeugen wird in Hebräer 11 genauer beleuchtet. Hier haben wir es mit Glaubenshelden aus dem Alten Testament zu tun, also unter anderem Henoch, Noah, Abraham, Sarah, Mose und die Propheten und viele mehr. Und da wird quasi aufgezeigt, wie Menschen und ihr fester Glaube an Gott sie dazu geführt hat, ihm so zu vertrauen und nachzufolgen, dass Gott durch sie Großes in ihrem Leben bewirkt hat. Und wir wissen immer noch von ihnen, das heißt, wir haben da eine Erinnerung dran. Die Namen, die ich euch jetzt vorgelesen habe, werdet ihr wahrscheinlich intuitiv gesagt haben, ah ja, klar, habe ich schon mal gehört, weiß ich, was der getan hat. Und das heißt, diese Erinnerung an diese Taten, wie diese Menschen Gott im Leben nachgefolgt sind, ist für uns immer noch präsent, obwohl sie schon lange gestorben sind. Das ist wirklich was, was wir wissen. Und auch wenn es tausende Jahre her ist, können die Dinge, die damals passiert sind, die aufgeschrieben, die übermittelt wurden, einen echten Unterschied machen. Auch in unserem Leben uns Hoffnung schenken, weil wir genau wissen, okay, da war doch was mit Abraham und seinem Sohn Isaak. Der musste doch ihn opfern. Oder sollte ihn opfern, ist mit ihm dann tatsächlich da diesen Berg hoch. Und Gott hat im letzten Moment noch eingegriffen. Aber wenn ihr diese Geschichte schon mal gelesen habt, habt ihr euch bestimmt auch schon mal gedacht, wie krass ist das eigentlich, was dieser Abraham da gemacht hat. Was für ein Gottvertrauen muss er da gehabt haben, um dem Willen von Gott einfach nachzufolgen und trotz aller Zweifel, die er vermutlich gehabt hat, zu sagen, okay, mein Gott weiß, was er tut und ich folge dem einfach nach. Also die Stelle zeigt uns, wie wichtig es ist, so Glaubenshelden vor Augen zu haben, die ihr Leben schon gelebt haben, durch die Gott Großes bewirkt hat und die so quasi auch für uns dastehen als Vorbilder, an denen wir uns orientieren können. Und der Text sagt dann auch gleich, warum das Ganze so wichtig ist. Weil wir uns von der Sünde, die uns umstrickt, also umstrickt, finde ich diese Wortwahl im Text ganz gut, also wie so ein Netz, das sich um uns legt und von allen Seiten versucht, uns irgendwie zu fassen, dass wir uns irgendwie dadurch davon befreien müssen. Da helfen uns zum einen diese Glaubenshelden und zum anderen der feste Blick auf Jesus. Und wenn wir das Thema Sünde anschauen und gerade auch im Kontext mit dem Totensonntag und dem Tod denken, dann ist es so, dass ihr das wahrscheinlich auch wisst, dass gerade Angst vor dem Tod und Leidvermeidung ist wahrscheinlich so der Klassiker, unter den Dingen, die uns zur Sünde führen. Das heißt, hier haben wir auch eine ganz enge Verknüpfung und einen Ansatzpunkt. Okay, Kathi hat so schön gefragt, ja, was macht dir Angst? Was willst du vielleicht loslassen? Und diese Frage sich zu stellen, ist in dem Kontext ganz wichtig, weil wenn ich weiß, dass mir der Tod zum Beispiel Angst macht, dann brauche ich Vorbilder, dann muss ich auf Jesus schauen. Weil wenn ich das nicht tue und mich in irgendeine Ecke flüchte, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich irgendwo in Sünde rutsche, Sachen, die ich eigentlich gar nicht will, tue. Und das Allerschlimmste ist, dass ich mir vielleicht sogar einrede, alles im Griff zu haben. Auch hier das Stichwort aus der Einleitung nach der Kontrolle. Also diese Vermeidung führt oft dazu, dass wir uns irgendwo hinflüchten, bei dem wir vielleicht nicht an unsere Emotionen ran müssen und dass wir uns dann aber doch so hinbiegen und dass sich so in uns verfestigt, dass wir sogar denken, das wäre richtig und gut und wir hätten alles unter Kontrolle. Und der Text spricht hier eben genau diese Wahrheit an. Also wir sind in diesem Leben und für mich war es relativ hart, das so zu lesen, mir vor Augen zu führen. Also sagt, wir sind von dieser Sünde umstrickt und wir müssen die loslassen. Und gleichzeitig sagt diese Stelle, okay, unser ganzes Leben ist eigentlich so ein Wettkampf, so ein Wettlauf. Also wir sollen zum Ziel kommen und Jesus supportet uns, die Wolke von Zeugen supportet uns. Aber es hat so diesen Wettkampfcharakter. Also das Bild, es geht tatsächlich um was richtig Ernsthaftes und da müssen wir durch. Und Jesus ist zwar für uns am Kreuz gestorben, auch um Beziehung mit uns zu haben, aber wir leben unser Leben und wir müssen dahin kommen. Und wir haben ihn zwar und wir haben die Zusage, dass er unseren Glauben bewahrt, aber alles, was hier in diesem Leben ist, es ist ein Kampf, den wir kämpfen müssen. Es ist ein Lauf, ein Wettkampf, den wir vollenden müssen und wo wir durch müssen. Also der Text sagt hier, du kannst keine leichte Abkürzung nehmen. Die gibt's nicht. Das heißt, du musst durch. Hier in dem Leben gibt's Leid, Schmerz und Tod. Müssen wir alle mit klarkommen. Aber er sagt auch, Jesus wird unseren Glauben bewahren. Und das ist das Wichtigste. Das heißt, wenn du auf Jesus schaust, dann wirst du diesen Glauben behalten, auch wenn du von Sünde, von Tod angefochten wirst. Jesus und diese Zeugen, die uns als Vorbilder dienen, stärken uns, die sind da, die festigen unseren Glauben, auch wenn wir ins Wanken geraten und führen uns ans Ziel. Und ich habe es nicht in der Auslegung gefunden, aber ich sage euch jetzt mal, was ich so für ein Bild hatte, auch im Kontext mit Ewigkeit dann wieder und Jesus, der dann zur Rechten Gottes sitzt und dem Bild der Wolke von Zeugen. Bei mir ist intuitiv so hochgekommen, okay, wir haben so einen Wettkampf, wir haben so eine Bahn, so eine Laufbahn im Stadion, wo wir, die jetzt hier im Leben sind, laufen müssen, auch angestrengt sind, aber wir haben dann eben auch Jesus zur Rechten Gottes und eben die Zeugen, denen das alles auch nicht egal ist, sondern die auf uns runterschauen und uns supporten wollen. Denen es auch wichtig ist, dass jeder, der jetzt momentan im Leben diesen Wettkampf bestreitet und läuft, dass er da auch durchkommt. Also so eine Verbindung von der Ernsthaftigkeit des Lebens, dem, was uns wirklich momentan hier trifft und dann auch dieser Ewigkeitsdimension, dass es eben verknüpft ist und alles seine Zeit hat und dass diejenigen, die quasi schon gelebt haben, das sagt auch Hebräer 11, die quasi schon am Ziel sind, dass die auch gucken als Zeugen, wie wir uns denn hier eigentlich so schlagen. Und ganz interessant fand ich in dem Zusammenhang noch, weil ich habe jetzt gesagt, wie wichtig dieser Wettkampf ist, dass wir supported werden. Aber in Vers 4 habe ich nochmal eine andere Übersetzung, die es vielleicht ein bisschen deutlicher macht. Da steht, bis jetzt hat euch der Kampf gegen die Sünde noch nicht das Letzte abverlangt. Es ging noch nicht um Leben und Tod. Und auch das hat mich wieder ein bisschen erschüttert, weil ich mir gedacht habe, ja, okay, ich kann viel händeln, ich kann auf Jesus schauen, ich kann gucken, ich kann mir Glaubensvorbilder raussuchen, aber ja, so richtig konfrontiert mit dem Letzten, mit dem Kampf um Leben und Tod, wurde ich so noch nicht. Und ich habe mir auch schon früher schon mal im Sinai, als wir den Schweigetag hatten, die Frage gestellt, okay, wie würde ich denn jetzt eigentlich reagieren, wenn ich denn jetzt direkt mit dem Tod konfrontiert würde oder mit dem Tod bedroht würde? Würde ich da zu meinem Glauben, würde ich zu Jesus stehen oder wie würde ich denn überhaupt reagieren? Und die Frage ist alles andere als trivial zu beantworten. Also, schauen wir uns Petrus an, da hat Sascha vor kurzem drüber gepredigt. Da sehen wir einen Mann, der auf jeden Fall ein absoluter Glaubensheld ist, weil er am Ende auch am Kreuz für seinen Glauben gestorben ist. Aber wenn wir zurückdenken, wo das Ganze herkommt und wie das Ganze entstanden ist, dass er zu so einem Glaubensheld werden konnte, dann sehen wir eine alles andere als wirklich glorreiche Geschichte. Also auch er hatte die Überzeugung, Jesus, ich werde mit dir sterben, sagt er zu ihm. Er sagt, Jesus, du kannst dich auf mich verlassen, wenn du sterben musst, dann sterbe ich mit dir. Und der hat es auch ernst gemeint, so wie viele von uns das vermutlich auch sich hinstellen würden und sagen, das würden wir so machen. Aber in dem Moment, als er konfrontiert wurde, hat er ihn dreimal verleugnet und Jesus wusste das auch. Und hier haben wir, glaube ich, einen ganz entscheidenden Punkt. Zum einen haben wir bei Petrus im Leben die Annahme oder ja tatsächlich den dringendsten Herzenswunsch, mit Jesus zu sterben. Er schafft es nicht, er verleugnet ihn. Jesus stirbt und an der Stelle könnte alles vorbei sein. Also an der Stelle könnte Petrus einfach sagen, von Trauer über den Tod von Jesus einfach ergriffen, das war's jetzt, ich gehe. Ich habe das, was ich mir vorgenommen habe, nicht geschafft. Jesus ist gestorben, ich weiß jetzt nicht, wie es weitergehen soll. Das war's. Aber genau das tut er nicht, sondern er lässt sich wirklich drauf ein. Er ist dann Teil des Auferstehungswunders und er lässt das, was er selber so als Versagen im Leben für sich empfunden haben muss, hinter sich, kann das mit Jesus Hilfe überwinden, um dann auch Großes zu bewirken. Das heißt, hier ist es wirklich so, dass er auch so an so einem Punkt im Leben war, wo er wirklich kämpfen musste. Da sind wir wieder in diesem Wettkampfbild, wo es wirklich viel gekostet hat, im Leben weiterzukommen. Auch wieder eng verbunden hier mit dem Thema Tod, der so ein Punkt ist, der wirklich entscheiden kann, wo geht's denn mit mir hin? Also in diesem Kampf oder in diesem Moment der Konfrontation mit dem Tod kannst du für dich wahrscheinlich, wenn du mal so konfrontiert wirst, gut nachfühlen, wie es denn eigentlich um dich und deinen Glauben bestellt ist. Und an Petrus sehen wir, wenn es nicht so gut um deinen Glauben bestellt ist und du wirklich zu strugglen hast, dann ist das auch kein Problem, weil du dich weiterhin trotzdem an Jesus festhalten kannst. Und was es auch zeigt, ist, es ist nicht ein Moment, es ist nicht irgendwie nur die Ewigkeit, sondern auch am Leben von Petrus und wie er dann für seinen Glauben öffentlich am Kreuz stirbt, zeigt, wie wichtig auch Zeichen und die Gestaltung von unserem Leben tatsächlich ist. Also, was wir tun, wie wir leben und was wir nach außen hin in unserem Leben symbolisieren, hat eine riesige Wirkung. Und deswegen ist es auch Gott so wichtig, wie wir unser Leben tatsächlich gestalten. Ich habe oben schon gesagt, eingangs, je nachdem, was wir glauben, hat das einen riesen Einfluss darauf, wie wir den Tod wahrnehmen und wie wir mit dem Tod umgehen. Also anders gesagt, unser Glaube gibt unserem Leben Sinn, also weil wir diese Zusage Gottes auf das ewige Leben haben, weil sonst wäre alles egal. Beispiel Naturalismus, also der Grundgedanke, es ist alles Natur, wir haben keine größere Macht hintendran, kein Gott, der irgendwie die Geschicke lenkt, dem es auch wichtig ist, wie es uns geht, sondern alles, alle Materie auf dieser Welt ist eigentlich nur Natur, ohne Sinn, ohne Ziel, ohne wirkliche Herkunft, sondern nur Zufall. Wenn ich dieses Weltbild habe, dann ist der Tod natürlich auch nicht wirklich relevant. Dann gehört er einfach dazu, hat keine große Bedeutung, genau wie jedes wie das Leben, das gelebt wird, auch keine große Bedeutung hat. Glauben sehr viele Menschen, dass es so ist, werden dann aber wahrscheinlich oft auch mit ihren eigenen Emotionen so konfrontiert und merken in sich irgendwie, wenn ich mit dem Tod konfrontiert werde, dann passt das doch nicht so richtig zu meinem Weltbild, weil dann macht es ja eigentlich gar keinen Sinn, dass ich jetzt hier so angegriffen bin, wenn es doch eigentlich eh egal ist. Und eben weil unser Leben einen Sinn hat, wollen wir es natürlich auch sinnvoll gestalten. Und genau dabei helfen uns Jesus und die Glaubenszeugen aus Hebräer 12, denn das sind wirklich Menschen, die wir da gezeigt bekommen, und da lade ich euch ein, lest dieses Kapitel 11 einfach vielleicht mal zu Hause selbst. Ich wollte euch jetzt ersparen, hier eine Gesamtübersicht über alle Helden und ihre Taten zu machen, dann würde jetzt den Rahmen sprengen, aber es ist wirklich eindrücklich und ich glaube auch ein ganz guter Kontext, das einfach mal zu Hause für sich zu lesen und auch auf sich wirken zu lassen. Was zeigt mir das persönlich, wenn ich lese, was diese Helden eigentlich getan haben? Denn die haben den Glauben gelebt, die sind der Ewigkeit nachgejagt und sie tragen, das ist jetzt so meine These, auch ein bisschen von der Ewigkeit, so ein Glimpse davon in die jetzige Welt. Denn dadurch, dass wir uns an sie erinnern, dadurch, dass wir wissen, was sie getan haben, dadurch, dass wir sie zum Vorbild nehmen können, kommt was zusammen. Also da entsteht was Größeres. Und bei diesen Helden in Hebräer 11 hört es auch nicht auf. Wenn wir nachdenken in die neuere Geschichte, die Glaubenshelden sind nicht nur im Alten Testament. Wir haben Petrus gehört, der ein Glaubensheld aus dem Neuen Testament ist. Aber auch wenn wir an den Nationalsozialismus denken, Widerstandskämpfer wie die Geschwister Scholl, wie Dietrich Bonhoeffer, die im Einklang mit ihrer christlichen Überzeugung gelebt und gehandelt haben und für ihren Widerstand sogar den Tod in Kauf genommen haben. Ich glaube, wenn wir uns die vor Augen führen, da spüren wir was davon, von dem natürlichen Umgang, von Tod und Ewigkeit, von dem ich vorhin geredet habe. Also zu sagen, okay, der Tod ist schlimm und das wollen und können wir gar nicht relativieren und Trauer ist wichtig, aber er darf nicht dazu führen, dass ich den Tod tatsächlich vermeide. Also es hängt alles eng zusammen und der Grat ist tatsächlich sehr schmal zwischen Relativieren und Leidvermeidung und daran zu zerbrechen. Und hier gibt es tatsächlich Helden, die uns zeigen, okay, ich lebe meinen Glauben und akzeptiere die Konsequenzen und die dann aber tatsächlich, und das ist das Schöne daran, für was Größeres stehen und andere Menschen wieder inspirieren, zum Glauben zu finden. Und an dieser Stelle wirkt diese Ewigkeit in unser Leben hinein. Und wenn wir uns an Menschen erinnern und uns ermutigen lassen von denen, dann halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass wir tatsächlich auch zu Menschen werden, die irgendwann mal andere Menschen ermutigen, die dafür sorgen, dass andere Menschen Halt finden, weil sie vielleicht an uns denken. Und so fügt sich da ganz vieles zusammen in Berichten, Erinnerungen, um jetzt wegzukommen von den Punkten in der Bibel. Klar, das sind die ganz großen, für jeden greifbaren Helden, an denen man sich festhalten kann. Aber ja, vielleicht gibt es bei euch im Leben Menschen, die euch wichtig sind, wichtig waren oder von denen ihr vielleicht nur Berichte oder Erinnerungen habt, die tatsächlich euch Halt geben können, die euch inspirieren können, von denen ihr wisst, okay, da war was ganz Besonderes, da war was, was euch Halt gibt und die tatsächlich auch Glaubenszeugen für euch sind und Vorbilder sein können. Und ja, wir schauen auf die Ewigkeit, weil sie uns Trost und Verheißung ist, in einer Welt mit viel zu viel Leid, Schmerz, Elend und Tod. Aber sie ist jetzt schon erfahrbar und spürbar, eben in dem, was Menschen vor uns schon gelebt haben und wie sie für uns Vorbilder sein können. Und ja, deswegen würde ich euch jetzt dazu einladen, auch den Toten, die euch wichtig sind oder wichtig waren, zu gedenken und sie zu ehren an dem Totensonntag, weil ja, Gott hat uns das bei Mose schon ganz am Anfang von der Bibel vorgemacht, wie wichtig es ist, so was Intimes zu haben, jemanden zu ehren, jemanden herauszustellen. Und jeder, der euch hilft, diesen Wettkampf des Lebens anzugehen und mit Jesus weiterzulaufen, ist tatsächlich so ein Glaubensheld. Und ich lade euch ein, euch jetzt kurz Zeit zu nehmen, an eine Person zu denken, die vielleicht vor kurzem oder vor längerer Zeit schon gestorben ist und die euch in irgendeiner Weise geprägt hat. Und denkt an Erinnerungen, denkt dran, wie sie euren Glauben vielleicht gestärkt hat, wie sie ihn stärken kann, was für euch ganz besonders daran ist, und dankt eben Gott für sie. Und dafür würde ich euch jetzt gerne 1 bis 2 Minuten Zeit geben, der Stille, damit jeder sich besinnen kann.